Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrt verhört, der Podcast der RNV, der Rhein-Neckar Verkehr GmbH. Wir beschäftigen uns mit dem Nahverkehr in der Metropolregion Rhein-Neckar, bei uns in unserem Betrieb, aber auch manchmal so ein bisschen über den Tellerrand. Heute geht's nochmal um unsere Fahrzeuge, und zwar nicht um die, die aktuell bei uns unterwegs sind, sondern um die, die wir gerne loswerden würden. Was passiert eigentlich mit unseren Fahrzeugen, nachdem die Lebenszeit abgelaufen ist? Man kann die ja nicht ewig durch restaurieren, erhalten, und irgendwann muss auch mal der Stand der Technik einfach wieder der neuere werden. Dann werden neue Fahrzeuge gekauft und die alten fliegen deshalb nicht unbedingt in den Schrott. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Heute geht es allerdings um eine ganz besondere Form der Weiternutzung, und dafür begrüße ich zwei Gäste bei uns an Bord, die sich jeden Tag mit der Flotte der RNV beschäftigen.
Mein Name ist Jan Neider. Ich arbeite bei der RNV seit 2007. Mein Job ist Instandhaltungsplaner Schienenfahrzeuge. Gelernt habe ich hier bei der RNV als Mechatroniker. Das Schönste an meinem Job ist die Vielfalt, die einen jeden Tag hier erwartet.
Und außerdem begrüße ich neben Jan Neider noch Bianca Mössner, Leiterin Instandhaltung, Schienenfahrzeuge und Flottenmanagement. Wer dich ein bisschen näher kennenlernen möchte, noch Bianca, wir hatten schon mal eine Folge mit dir, da ging es auch um die Verschrottung unserer Fahrzeuge. Könnt ihr gerne nochmal reinhören und auch deinen Werdegang nochmal anhören. Ist ja immer interessant, was die Menschen so gemacht haben, bevor sie bei der RNV waren, wie sie hier hingekommen sind und was sie heute hier arbeiten. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, Bianca, warum muss man Straßenbahnen oder Busse überhaupt ausmustern?
Ja, ganz kurz zusammengefasst, es ist einfach so, dass Fahrzeuge nach einem gewissen Alter eigentlich ihr natürliches Lebensende erreicht haben, wo dann auch eine Instandhaltung extrem aufwendig wird oder über ganz bestimmte Basteleien oder sowas überhaupt am Leben gehalten werden können. Das ist in der Regel so bei 32 Jahren. Man hat da 4 HU-Perioden, die so ein Fahrzeug in der Regel hält.
HU bedeutet Hauptuntersuchung?
Genau, und alles, was darüber hinausgeht, ist sozusagen ein Bonus.
Okay. Also 32 Jahre im Schnitt, und dann muss irgendwas damit passieren. Dann werden sie entweder verschrottet oder verkauft. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wie kann man sich so einen Verkauf vorstellen? Gibt es sowas wie eine Gebrauchtwagenplattform für Straßenbahnen oder so?
Ja, tatsächlich nicht. Also es gibt kein mobile.de oder Autoscout24 für Schienenfahrzeuge. Ja. Es ist tatsächlich so, dass die Verkehrsbetriebe untereinander in Deutschland und auch darüber hinaus relativ gut miteinander vernetzt sind. Und man da recht gut miteinander spricht.
Das heißt, ihr kommt da regelmäßig zusammen, ihr habt eure E-Mail-Adressen, ihr habt eure Telefonnummern.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir oder viele Kollegen auch aus dem Bereich Fahrzeuge im VDV, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, vernetzt sind und dort auch in verschiedenen Ausschüssen und Gremien aktiv sind. Im Fahrzeugbereich ist es dann so, dass man auch sehr viel über Flottenentwicklung spricht, oder es gibt einen Ausschuss, der sich tatsächlich mit Fahrzeugbeschaffungen beschäftigt. Da weiß man, wenn ein Verkehrsbetrieb dann ein Neufahrzeugprojekt hat, und in der Regel auch, welche Fahrzeuge dadurch ersetzt werden sollen. Dann gibt es ja ganz unterschiedlich große Verkehrsbetriebe. Wir gehören mit zu den größten, die dann Fahrzeuge auch in einer größeren Menge abgeben. Und es gibt ganz kleine Verkehrsbetriebe, die 5, 6, 7 Fahrzeuge überhaupt nur haben. Und gerade größere Beschaffungsprojekte sind für größere Unternehmen eine relativ gut umsetzbare Sache. Kleinere Betriebe haben eigentlich gar nicht die Möglichkeit, da wirklich ihren Bedürfnissen gerecht dann auch am Markt überhaupt Fahrzeuge zu bekommen. Und gerade auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es daher oft für kleinere Betriebe interessant auch zu gucken, was gibt es denn an Alternativen zu einem Neufahrzeug.
Und ich kenne auch die Situation, dass man neue Flotten in Betrieb nimmt und plötzlich passiert irgendwas Technisches. Man kann dann plötzlich doch nicht die neuen Fahrzeuge wie geplant irgendwie übernehmen und auf die Schiene schicken. Und dann braucht man kurzfristig Ersatz nur für 1, 2 Jahre oder so. Und dann hilft einem das natürlich auch, wenn irgendein anderer Verkehrsbetrieb sagt jetzt, oh, wir hätten da was abzugeben, wenn ihr wollt.
Das stimmt.
Ja. Hat die RNV in der Vergangenheit schon öfter Bahnen verkauft? Also ist es schon öfter passiert?
Ja, tatsächlich ist es gar nicht so selten. Wir haben schon an diverseste Städte innerhalb von Deutschland und auch über die Grenzen von Deutschland hinaus Fahrzeuge abgegeben. Zum Beispiel Gotha, Schöneiche, Jena hat einen Partybahn von uns erhalten, Mainz hat in der Vergangenheit Fahrzeuge bekommen, aber auch im Ausland, wie zum Beispiel in Polen, in Lodz, in Helsinki, in Finnland oder nach Zagreb, Osijek, auch an Nicht-Verkehrsunternehmen gingen Fahrzeuge, zum Beispiel hier ganz in der Nähe steht der 110, das ist ein OEG-Fahrzeug, ein OEG-GT8-Fahrzeug, das ging an einen privaten Käufer. Dann hat das Miramar Weinheim hat ein Fahrzeug von uns übernommen.
Steht vorne dran, ne?
Genau. War ein spannendes Projekt tatsächlich, ja. Und auch das Trainingscenter in Mosbach hat ein Fahrzeug, beziehungsweise mittlerweile schon mehrere Fahrzeuge von uns erhalten. Das sind insgesamt schon 4 Fahrzeuge, ja.
Wow, okay, also ich höre raus, mal in der Nähe, aber auch mal quer über Europa kommen unsere Fahrzeuge am Ende zur Zweitverwertung zum Einsatz. Wie ermittelt man denn, welche Fahrzeuge überhaupt für so einen Verkauf in Frage kommen? Ich kann mir vorstellen, manche kann man auch gar nicht mehr guten Gewissens verkaufen, wenn die ja schon über die 32 Jahre drüber gefahren sind oder gar nicht mehr restaurierbar sind, dann muss man sie ja verschrotten. Aber wie sortiert ihr da aus?
Es ist so, dass wir natürlich Anfragen bekommen, dann haben wir natürlich eine relativ gute Einschätzung selbst zu unseren Fahrzeugen, zu den Ersatzteilen, zu den Zuständen der Fahrzeuge, was da an Restlaufzeiten der Hauptuntersuchungen, Komponenten, Aufarbeitungen und so weiter. Das bewerten wir alles, geben dann unsere fachmännische Einschätzung an den möglichen Kunden ab und dann sprechen wir mit denen drüber. Genau.
Wir haben auch durchaus Anfragen erhalten, die tatsächlich unseriös waren, wo wir gesagt haben, das sind jetzt keine Anfragen für eine sinnvolle Nutzung dieser Fahrzeuge, beziehungsweise die möglichen Käufer hatten Vorstellungen, was sie mit den Bahnen machen wollen, wo wir dann auch gesagt haben, das funktioniert überhaupt nicht, oder sie wollten Bahnen umbauen und aus einem Einrichter ein Zweirichtungsfahrzeug machen, wo wir dann einfach gesagt haben, das ist auch aus technischer Sicht mit dem, was das Fahrzeug mitbringt, schlichtweg nicht möglich. Und dann haben wir solche Käufe dann auch abgelehnt beziehungsweise relativ schnell abmoderiert, dass wir das weiterverfolgen.
Hätte ich nie gedacht, dass ihr da so tief sogar in die Materie rein müsst, weil irgendwelche Leute irgendeinen Quatsch damit vorhaben. Interessant. Was muss man denn da alles klären, wenn man so Fahrzeuge verkauft? Also welche technischen Komponenten müssen da geklärt werden oder kann man so Fahrzeuge auch grundsätzlich umspuren oder mit einer anderen Spannung betreiben oder sowas?
Also tatsächlich steckt da doch ein großer Aufwand dahinter. Das Unternehmen, was das Fahrzeug kaufen will, muss die passende Infrastruktur haben, sei es Werkstätten, Haltestellen und Gleisanlagen. Man muss sich bei einem Fahrzeug natürlich die Hüllkurve angucken, ob das überhaupt überall durchpasst, wo es dann später zum Einsatz kommen soll. Dann muss natürlich auch die elektrische Anlage passen. Das heißt, das ist die Spannungsversorgung des Fahrzeugs. Wir haben hier gegenüber vielen anderen Städten in Deutschland eine umgekehrte Polarität der Fahrzeuge in der Spannungsversorgung. Dann gibt es natürlich noch diverse Sachen, die von dem künftigen Betreiber möglicherweise umgebaut werden müssen. Zum Beispiel, manche haben Verkaufsautomaten nicht an den Haltestellen, wie es bei uns üblich ist, sondern die sind dann eben im Fahrzeug untergebracht.
Da braucht man Platz.
Ja, da braucht man Platz und natürlich auch die notwendigen Kabel und dann natürlich das Infotainment, Zugsicherung. Das sind alles solche Themen, die dann damit reinsprechen.
Legt ihr dann selber auch Hand an, wenn jemand sagt, oh, ich würde es nehmen, aber ihr müsstet bitte noch dies oder das umbauen? Also sind wir dann als RNV, ich sage mal, großzügig oder kompatibel und sagen, okay, das können wir machen vorab?
Großzügig ist es immer dann auch eine Frage, was für ein Aufwand dahinter steckt und wie uns dieser Aufwand dann auch letztendlich am Ende vergütet wird, was wir ihn leisten können. Also so, wir geben die Fahrzeuge schon zu relativ niedrigen Preisen ab, haben aber dann ab dem Moment, wo wir tatsächlich noch Arbeiten dran machen, ist das wie so eine Art Dienstleistung, die wir dann separat verkaufen, zusätzlich zum Fahrzeug. Da haben wir relativ viel gemacht jetzt. Was so das Anschaulichste ist, ist, dass wir die Fahrzeuge umlackiert haben, weil wir ja dann nicht mit RNV Orange und Blau irgendwo anders durch die Gegend fahren, sondern dann in der Regel die Farbgebung des Käufers dann übernehmen. Wir haben aber auch in den Innenräumen tatsächlich kleinere Umbauten gemacht. Das hat dann die Schwerpunktwerkstatt gemacht. Und was auch noch entscheidend ist, so gerade die älteren Fahrzeuge haben ja auch diverse Bauteile, die anderswo gebraucht werden können. Teilweise werden die auch gar nicht mehr produziert. Bei uns werden die Fahrzeuge ausgemustert und so können wir auch auf Ersatzteile zurückgreifen, die wir veräußern können. Das ist dann finanziell für uns auch nochmal interessant. Was jetzt noch sehr spannend war, war auch der letzte Verkauf der Fahrzeuge. Dort mussten wir das Fahrzeug tatsächlich trennen und in Einzelteile dann transportieren, weil das ansonsten gar nicht möglich gewesen wäre, das zu transportieren. Und auch dafür waren dann vorbereitende und dann auch nachbereitende Arbeiten notwendig.
Aber insgesamt, ich meine, wenn man so mal so drüber nachdenkt, ist es ja schon ein sehr, sehr nachhaltiger Prozess, auch so ein Fahrzeug über so viele Jahre dann noch zu erhalten. Vielleicht nicht an unserem Standort, aber woanders bekommst dann noch mal ein paar gute Jahre. Schon auch ganz cool so in Sachen Wertstoffkreislauf und so.
Tatsächlich richtig. Und vor allem ist es sehr schön, wenn dann so ein altes Fahrzeug an einer anderen Stelle noch eine sinnvolle Weiterverwendung findet. Also sehr häufig so, dass wir das aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten dann einfach nicht mehr betreiben können, weil wir sehr viel Aufwand reinstecken müssen, sei es in der Instandhaltung, im Betrieb, ja, Behandeln der Fahrzeuge. Und gerade kleinere Unternehmen, die ja häufig ganz anders aufgestellt sind, betrieblich, haben dann eine Möglichkeit, da sehr viel flexibler mit solchen alten Fahrzeugen umzugehen. In der Regel sind gerade die älteren Fahrzeuge, wo noch nicht so viel Elektrik und Elektronik eingebaut sind, eigentlich sehr dankbare Fahrzeuge, die man mit der richtigen Pflege und mit dem richtigen Aufwand dann auch noch ja, eine ganze Reihe Jahre weiterfahren kann.
Ich wollte gerade sagen, und da gibt es dann bestimmt bei so kleineren Betrieben, wie du vorhin angesprochen hast, auch Leute, die sagen, ach, ich setze mich da dran und ich mache mir die Mühe, wo die RNV als großer Betrieb sagen würde, in so einer kleinen Serie würde sich das bei uns wahrscheinlich nicht mehr lohnen, sich dann da so da dran zu setzen. Wir haben gerade schon gehört, Fahrzeug trennen, um es transportieren zu können. Gibt es sonst noch irgendwelche Herausforderungen beim Verkauf oder Transport alter Straßenbahnen?
Ja, tatsächlich sind bei uns bei RNV fast alle Bereiche mit involviert in dem ganzen Geschehen. Es fängt damit an, dass wir zum Beispiel die Betriebszentrale informieren müssen, dass da ein Transport stattfinden wird, dass die nicht den Transport vor den Toren stehen lassen und dann natürlich kein Fahrzeug aufgeladen werden kann. Außerdem sind da auch Leute von unserer Infrastruktur dabei, die stellen Parkverbote oder mal muss die Oberleitung angehoben werden, um solche Fahrzeuge zu verladen. Da bekommen wir auch immer Hilfe. Dann geht es weiter bei unserer Kommunikationsabteilung. Die wollen natürlich, wie jetzt hier zum Beispiel auch, den Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit bieten, dann teilzuhaben. Dann geht es über das Rechnungswesen, den Einkauf, die natürlich involviert werden mit Themen wie Ersatzteilpakete, natürlich auch die Verkäufe des Ganzen. Das wiederum spiegelt sich dann auch bei RV wieder. Das ist unsere Rechts- und Versicherungsabteilung. Hier wird natürlich der Kaufvertrag nochmal rechtlich geprüft, damit wir da auch allen gesetzlichen Vorgaben standhalten. Dann zum Schluss natürlich bei Fahrzeuge, bei uns im eigenen Bereich, gibt es dann sehr viel noch zu erledigen. Wir halten den Kontakt mit den Käufern. Wir müssen gucken, dass wir die gesamten Umbauten, die wir vorhin schon thematisiert haben, dann durchbekommen. Und letzten Endes natürlich auch mit dem Transportunternehmen den Kontakt halten, damit das dann reibungslos funktionieren kann.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn wir Fahrzeuge Jahre oder Jahrzehnte lang sogar bei uns im Bestand hatten, die Kolleginnen und Kollegen in der Werkstatt kennen sich damit aus. Wir haben vielleicht im Lager noch ein paar Ersatzteile, die dringend gebraucht werden. Hat schon mal einer angerufen im Nachgang und hat gefragt, oh, wir kommen da oder da nicht weiter oder wir brauchen doch dieses oder jenes Teil. Ist das schon mal passiert?
Ja, das ist sogar eher die Regel, dass das im Nachgang passiert, weil eine Dokumentation oder so eine Art Handbuch gibt es für so alte Fahrzeuge dann eher selten. Für die Käufer ist das Fahrzeug neu. Und die kommen vorab in der Regel hier bei uns auch im Haus vorbei und gucken sich alles an, schauen uns ein paar Tage über die Schulter. Wir gehen auch in der Regel gerade am Anfang dann 1, 2, 3 Tage mal mit hin. Aber in 1, 2, 3 Tagen kann man natürlich auch nicht alles lernen, was wissenswert ist über die Fahrzeuge. Und wir hatten jetzt gerade die Fahrzeuge, die vor eineinhalb Jahren, wann haben wir die NGT verkauft? Ja. Eineinhalb Jahre in etwa. Die sind dort jetzt in Betrieb und jetzt haben sie halt festgestellt, dass sie an der einen oder anderen Stelle Probleme haben. Teilweise Probleme, die wir gar nicht kennen. Und hatten dann aber jetzt auch nachgefragt, ob es möglich ist, dass nochmal ein Experte oder zwei Experten aus unserer Werkstatt für 2, 3 Tage dorthin kommen, um dann vor Ort sich das Ganze auch nochmal anzuschauen. Also das machen wir durchaus. Bei anderen Verkäufen ist es auch so, dass wir das schon im Vorfeld dann auch besprochen haben. Kleinere Unternehmen haben in der Regel keine Hauptwerkstatt oder Schwerpunktwerkstatt, die dann auch Komponentenaufarbeitung oder sowas machen kann. Da ist dann auch schon verabredet, das sollte nach ein paar Jahren eine HU an einem Fahrwerk notwendig werden, dass wir das dann übernehmen werden.
Das ist vielleicht für alle, die jetzt gerade zuhören, auch nochmal interessant, weil falls ihr das noch nicht wusstet, wir haben ja so ein richtig großes Werkstattzentrum hier bei uns auf dem RNV-Gelände, die wirklich auch so ganz schwere Arbeiten an Straßenbahnen machen, Wagenkästen wieder aufarbeiten und so weiter nach schweren Unfällen. Also das ist schon ganz cool, dass wir hier sozusagen so ein Kompetenzzentrum sitzen haben, die dann in solchen Fällen auch mit wirklich größeren Arbeiten auch weiterhelfen können. Könnt ihr euch vielleicht gerne auch selber mal angucken beim nächsten Tag der offenen Tür. Lohnt sich immer, unsere Socials und unsere Website zu verfolgen. Gibt's ja immer mal wieder, dass man da bei uns auch hinter die Kulissen gucken kann. Was mich noch interessieren würde, grob geschätzt, wie lange dauert's so, bis der erste, also vom Kontakt, vom allerersten bis zum Rollen der Fahrzeuge beim fremden Verkehrsbetrieb? Sind das Jahre, sind das Monate?
Das ist tatsächlich nicht ganz pauschal zu sagen.
Okay.
Wir unterscheiden ja hier in zwei Parts. Einmal die privaten Käufer. Also es gibt tatsächlich auch Vereine oder Privatpersonen, die Fahrzeuge kaufen. Da scheitert es dann meistens eher an der Vorbereitung der Fläche, wo das Fahrzeug hin muss, beziehungsweise an dem Suchen der Fläche, wo das Fahrzeug hin muss. Das geht dann vom Kaufmännischen her relativ gut. Aber da ist dann diese Schwierigkeit. Dann natürlich die Fahrzeugverkäufe an Unternehmen und Betriebe. Da kommen natürlich viel, viel mehr Herausforderungen auf uns zu, beziehungsweise auf den Käufer, wodurch das Ganze sich dann doch verzögert, auch über Jahre hinweg tatsächlich.
Okay.
Da ist auch notwendig dann wiederum, dass vor Ort so ein Fahrzeug auch nochmal zugelassen wird.
Ja,
da müssen ganz andere Informationen fließen im Vorfeld. Beim Verkauf ins Ausland ist es auch so, dass dort dann teilweise auch nochmal ganz lustige Hürden wie so eine, wie heißt das, Antikorruptionsprüfung oder ähnliches gemacht werden muss, womit wir dann auch oder auch unsere Juristen im ersten Schritt dann gar nichts anfangen können, weil es bei uns in vergleichsweise gar nicht gibt. Also da muss man sich dann auch durch Sachverhalte durchkämpfen, mit denen man vorher noch nie Kontakt oder Berührungspunkte hatte. Klappt aber eigentlich immer dann, wenn alle wirklich gut zusammenarbeiten und auch ein Interesse dran haben.
Damit nicht die Schwibschwägerin von Jan Straßenbahnen für Millionen kauft, der RNV zuspielt, die eigentlich nur noch eine Handvoll Euro wert gewesen wären. Ja, ich verstehe. Und natürlich, das hast du vorhin angesprochen, das war mir auch so im Kopf geblieben. Wir sind natürlich in Deutschland. Wenn eine Straßenbahn von einer Stadt in eine andere transportiert wird, heißt es nicht, dass sie dort automatisch gleich fahren darf, sondern muss natürlich erst auf dem Netz auch ordentlich geprüft und zugelassen werden, dass sie da auch fahren kann.
Ja, und tatsächlich sind ja dann die Aufsichtsbehörden in den Bundesländern verschiedene und dann muss das auch geklärt werden im Vorfeld.
Eine kleine süße emotionale Abschiedsfrage habe ich noch. Habt ihr vor oder habt ihr vielleicht schon unsere Fahrzeuge in anderen Städten auch mal besucht und geguckt, wie es ihnen da ergeht?
Ja, natürlich. Also ich war zum Beispiel auch in Schöneiche schon vor Ort, habe mir das Ganze dort im Rahmen unserer Kooperation auch angesehen und auch unterstützt. Wir haben dort das Fahrpersonal unterstützt und eingewiesen, eben auch die Werkstatt schon unterstützt.
Bianca auch, oder?
Ich war auch schon in Schöneiche, allerdings noch bevor quasi die NGT dorthin verkauft wurden. Da hatte ich aber das ein oder andere wirklich alte Fahrzeug sehen können. Und sicherlich interessant wird es nochmal sein. Der letzte Verkauf ging jetzt nach Südtirol. Das ist sicherlich auch ein Ort, wo man auch mal einen Urlaub verbringen kann.
Absolut.
Um dann unsere Fahrzeuge in Zukunft sehen zu können.
Super. Vielen lieben Dank euch für eure Zeit, für den spannenden Einblick. Alles Gute weiterhin für eure Arbeit.
Danke.
Dankeschön.
Und wir werden natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen immer mal wieder berichten, wenn RNV-Fahrzeuge in anderen Städten Deutschlands oder Europas in den Einsatz gehen, dann ist das für uns natürlich auch schon mal immer wieder eine kleine Story wert. Also es lohnt sich auch da für euch, uns zu folgen und mal zu gucken, was da so passiert. Und natürlich begrüßen wir euch ganz herzlich auch wieder zur nächsten Folge von Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. Wie immer am ersten Mittwoch im neuen Monat. Bis dahin, euch eine gute Fahrt.